Ja, liebe Freunde, also vierter Schöpfungstag, in dem stecken wir mittendrinnen die Gestaltung der Sternenwelt. Also die Ausgestaltung der Astralwelt dahingehend, dass einzelne astralische Gebilde herausgeformt werden. Und diese Ausformung der Astralwelt zu einzelnen astralischen Gebilden, Astralleibern, wenn man so will, sternenartigen Astralleibern, die ist auch sehr stark damit verbunden, dass jetzt auch starke Wirkungen bereits spürbar, sichtbar werden, unter Anführungszeichen, in der Ätherwelt bis hinunter in die physische Welt sogar. Also die Schilderungen der Genesis sind ja grundsätzlich einmal aus der Ebene der Astralwelt geschildert, also aus der Seelenwelt. Als, wir sagten, als inneres seelisches Erlebnis der Elohim, in das Moses im Grunde einen hellsichtigen Blick hineinwerfen konnte, sicher nicht in die Totalität des Erlebens, aber doch zumindest also wesentliche Stationen konnte er schauen, indem er einfach miterleben konnte oder nacherleben konnte, dieses Erleben der Elohim. Aber zugleich gibt es natürlich Wirkungen in die Ätherwelt hinein, in die physische Welt, und wir haben das letzte Mal gegen Ende des Vortrages auch besprochen, dass es gewisse Überschneidungen dieser Weltbereiche gibt. Also wir haben so die klassische Gliederung der physische Welt, Ätherwelt, Astralwelt und dann kommt das Devachan, also die eigentliche himmlische oder geistige Welt. Nur darf man sich das nicht so als wirklich völlig getrennte Bezirke vorsehen, ansehen, wo einfach eine Grenzlinie dazwischen ist, und sondern es gibt Übergänge. Und das ist für das Verständnis des ganzen Geschehens durchaus sehr wichtig. Also erstens einmal, weil es uns überhaupt lehrt, dass alle Schemata, die man da aufstellen kann und die namentlich noch früher bei den Theosophen sehr ausgeprägt waren, also da findet man ein Schema nach dem anderen, da ist alles schematisiert, weil es halt dann für den Verstand sehr übersichtlich ist, wie realistisch, geistig realistisch das dann immer gewesen ist, ist ein anderes Kapitel, aber man kann gewisse Schemata natürlich zunächst einmal verwenden, um sich ein Bewusstsein für die Dinge zu machen und unterscheiden zu lernen, aber man darf sie auf keinen Fall verabsolutieren und sozusagen die Welt, die eigentlich eine einheitliche, eine ineinander zusammenwirkende ist, sozusagen zerschneiden in so einzelne Stückeln, als hätten die nichts miteinander zu tun. Und da ist doch sehr interessant eine Schilderung Rudolf Steiners, wo er namentlich darauf eingeht, wie sich die Ätherwelt und die Astralwelt überschneiden, wie gewisse Bereiche der Ätherwelt und der Astralwelt eigentlich dasselbe sind. Man könnte sagen, nur von zwei verschiedenen Seiten gesehen. Also wenn man es von der astralen Welt her betrachtet, ist es sozusagen mehr vom seelisch-inneren betrachtet. Wenn man die ätherische Seite davon anschaut, ist es mehr eine äußerlich-imaginative Betrachtung. Und zwar sagt Rudolf Steiner an einer einzigen Stelle eigentlich, in einem einzigen Vortrag habe ich das gefunden, sonst spricht er davon gar nicht. Da schreibt er, es gibt diese Überschneidung der obersten drei Bereiche der Ätherwelt. Das heißt, das ist die eigentliche Ätherwelt in Wahrheit. Weil wenn man von der Ätherwelt spricht, spricht Rudolf Steiner davon oft auch im Zusammenhang mit der physischen Welt insgesamt und sagt dann also, die physisch-ätherische Welt besteht also aus den vier Elementen Erde, Wasser, Luft, Feuer bzw. Wärmeelement und dann geht's Lichtäther, Klangäther, Lebensäther. Also die eigentlich ätherischen Bereiche im engeren Sinn sind gerade diese drei oberen. Das andere ist das, was man als Hintergrund des Physischen bezeichnen kann. Nicht unmittelbar des Stofflichen, wie wir es angreifen, aber das, was als physische Gesetzmäßigkeit dahinter steckt. Gestaltend dahinter steckt. Ich meine, mit einem gewissen Recht sagt man ja heute, diese vier Elemente Natürlich findet man sie heute in Form der Aggregatzustände. Fester Zustand, flüssiger Zustand, gasförmiger Zustand. Und dann Wärme ist so ein Übergangsding. Ist das tatsächlich, weil Wärme man einerseits unmittelbar am Stofflichen erleben kann? Die Physiker sagen dann, es besteht also oder entsteht durch die Bewegung des Stofflichen, dass sich halt die Atome bewegen, wie auch immer. Aber jedenfalls gibt es gewisse Schwingungen, Bewegungen im Materiellen, die immer heftiger werden, wenn die Temperatur höher ist. Also einerseits ist die Wärme mit der Materie verbunden, wirkt auf die Materie. Andererseits kann sie sich auch lichtartig, strahlungsartig ausbreiten, sogar also durch den leeren Raum. Also Wärmestrahlung kriegen wir ja von der Sonne zum Beispiel. Wir kriegen nicht nur Lichtstrahlung von der Sonne, sondern unmittelbar auch Wärmestrahlung. Und dann darüber eben die eigentlich ätherischen Zustände, Lichtäther, Klangäther, Lebensäther. Und Lichtäther, Klangäther, Lebensäther, die, sagt Steiner, überlappen sich oder sind identisch mit den unteren drei Regionen der Seelenwelt. Was sind die unteren drei Regionen der Seelenwelt? Also die allerunterste ist die Region der Begierdenglut. Das sind, also die, könnte man sagen, stärksten astralischen Kräfte drinnen, allerdings sehr rohe, ungestaltete Kräfte, Kräfte, aus denen sich auch sehr stark ein egoistisches Element entwickelt. Also das sind Kräfte, könnte man sagen, der Zusammenziehung, sind Antipathiekräfte, auch könnte man sagen. Antipathiekräfte deswegen, weil alles, was aus dieser Region der Begierdenglut stammt, will ganz eigensüchtig, wenn wir es so ausdrücken wollen, bestimmte seelische Kräfte aus der Seelenwelt an sich reißen. Ganz bestimmte und alles andere wird zurückgestoßen. Also es liegt darin drinnen auch dieses sich nicht verbinden wollen mit dem Rest der Seelenwelt, sich abschließen wollen. Das sind jetzt im Stadium dieses vierten Schöpfungstages bereits wirksame Kräfte. Die stecken unter anderem mit dahinter, dass sich einzelne Astralleiber auszubilden beginnen. Nicht wahr? Weil Astralleib ist ein relativ abgeschlossenes Gebilde, relativ abgetrennt von der restlichen Seelenwelt und bildet damit die Grundlage dann für spätere wirkliche Eigenständigkeit. Das geht also nicht ohne dass man sich sozusagen, dass man die Seelenwelt zurückweist und sagt, halt Grenze, da ist ein Bezirk, der nur für mich ist und den Rest lasse ich nicht so einfach hinein und hinaus strömen, sondern höchstens Einzelnes, was ich von draußen brauche, weil in Wahrheit so ein Astralleib ja ohne den Zustrom von außen gar nicht existieren könnte. Aber im Normalfall, wenn es keine individualisierten Astralleiber gibt, flutet eben alles durcheinander. Dann könnte man sagen, es gibt einen einzigen riesigen Astralleib und das ist die ganze Seelenwelt selbst. In dem strömt alles durcheinander. Jetzt bilden sich sozusagen am vierten Schöpfungstag einzelne astralische Gebilde, die einseitige Abbilder des Ganzen sind, könnte man auch sagen. Nicht nur, was so ein Astralleib ausmacht, ist, dass er aus der ganzen Seelenwelt heraus sich bestimmte Kräfte herausholt. Nicht alles natürlich, das ginge nicht, aber Teile davon. Und die jetzt in einem abgeschlossenen Gebilde miteinander versammelt und in ähnlicher Weise zusammenwirken lässt, wie sie im Großen auch zusammenwirken, wo sie ungehindert durcheinander strömen. Und innerhalb des Astralleibes wirken diese Kräfte auch relativ ungehindert zueinander, aber sie sind eben abgetrennt vom Rest. Und das wird gefördert, also durch diese Kräfte aus der Region der Begierdenglut. Also diese Region der Begierdenglut, die ist jetzt am vierten Schöpfungstag in sehr starker Ausbildung begriffen. Bei den ersten drei Schöpfungstagen spielt sie noch eine sehr untergeordnete Rolle, ist höchstens ansatzweise da, aber jetzt tritt sie stärker hervor, hängt zusammen mit der Wirkung der luziferischen Wesenheiten. Die luziferischen Wesenheiten sind die namentlich diese Kräfte sehr stark wirksam machen. Weil wir haben in den vergangenen Vorträgen auch schon davon gesprochen, die luziferischen Wesenheiten sind gerade die, die eben aus der ganzen Seelenwelt heraus sich einen bestimmten Teil heraussondern wollen und den als eigenes Innenleben gestalten wollen. Das heißt, indem sie sich selber spüren und wirken, sehen ihre Taten in diesem eigenen astralischen Gebilde, in dem eigenen seelischen. Und dadurch unterscheiden sie sich ja von den Engelwesenheiten, von den regelrechten Engelwesenheiten, weil wenn die sich mit ihrem Bewusstsein ins Innere wenden, verlieren sie eigentlich ganz das Bewusstsein für sich selbst und sie werden nur erfüllt mit dem, was die Hierarchien über ihnen erleben. Oder Steiner hat das genannt Geisterfüllung. Und selbstbewusst sind die Engelwesenheiten eigentlich nur, wenn sie den Blick nach außen wenden und dabei erleben ihre eigene Selbstoffenbarung. So wie wenn wir erleben würden, nur die Bewegung unserer Arme, unsere Blicke und so weiter. Also die Engel erleben nicht der Außenwelt wie wir, sondern sie erleben sich als Außenwelt, könnte man sagen. Und daran werden sie sich ihrer selbst bewusst. Aber wenn sie nach innen gehen, verlieren sie das Selbstbewusstsein. Da schlafen sie für sich selbst im Grunde völlig ein, erwachen aber für die höhere geistige Welt. Und die luziferischen Wesenheiten waren die, die dieses Selbstbewusstsein nicht verlieren wollten, wenn sie den Blick nach innen wenden, sondern auch da etwas für sich haben wollten. Und das geht nur dann, wenn sie sagen, na, Geisterfüllung, ja, ein bisschen, ich brauche ja was in mir an Geistigem, aber überschwemmt mich nicht damit, jetzt ist genug, ich mache sozusagen das Tür zu und sonder mir einen gewissen Teil ab. Und in dem erlebe ich dann dafür aber mich auch. Mich in meiner Wirkung auf das, was ich mir aus der Seelenwelt geraubt habe, könnte man fast sagen. Weil es ist etwas, was ich entrissen habe, der Seelenwelt, das aber jetzt meinen bewussten formenden Einfluss unterliegt. Das begann also bei den luziferischen Wesenheiten. Und es ist allerdings so, dass wir auch gesagt haben, es war nicht ganz allein ihr eigener Wille oder Entschluss, dass sie gesagt haben, so, ich will jetzt nicht mehr die ganze geistige Welt in mich einströmen lassen, sondern nur mehr einen Teil und gegen den Rest verweigere ich mich. Dass das überhaupt möglich wurde, kam dadurch zustande, dass sie nahe herangerückt wurden, na, man kann sagen, an die Erdensphäre. Die Schöpfung entwickelt sich so, also namentlich unsere Erdenschöpfung so, davon haben wir gesprochen, dass eigentlich die Schöpfung sich in einem Bereich abspielt, der von den Schöpfergöttern bis zu einem gewissen Grad verlassen ist, die nur von außen hineinwirken ist. Es entsteht also, man könnte fast sagen, ein Hohlraum im Geistigen, aus dem sich die Götter bis zu einem gewissen Grad zurückziehen. Das wird im Grunde am ersten Schöpfungstag geschildert, dass sie sich sozusagen zurückziehen, diese Trennung von Himmel und Erde und der Bereich der Erde, wo die Finsternis herrscht und so weiter, das ist eigentlich der Bereich, aus dem sich die Elohim zurückgezogen haben. Und die luziferischen Wesenheiten wurden jetzt sehr nahe an diese, sagen wir mal so, götterfreie Zone herangerückt. Und dadurch erst haben sie die Möglichkeit bekommen, sich zu entscheiden, weil dort ist dieses Einströmen nicht mehr so selbstverständlich von oben. Da kann es beginnen, dass man sich verweigert dagegen. Und noch stärker haben das wir Menschen, weil die luziferischen Wesenheiten, kann man sagen, haben ihren Stammsitz in der Sphäre, die Erde umgibt. Also nicht unmittelbar in der Erdensphäre selber, aber in der umgebenden Sphäre. Also heute in der Mondensphäre, in der Merkursphäre, da wirken sie ja relativ stark. Jedenfalls nicht mehr bis hinauf zur Sonnensphäre, also dort nicht, also in den unteren Bereichen wirken sie. Und das ist bereits eine relativ den Schöpfergöttern fernstehende Zone. Also da sind diese Wirkungen nicht mehr so stark, nicht mehr so zwangsläufig. Da gibt's also, gab's dann für die betroffenen Wesenheiten aus der Hierarchie der Engel, der Angeloi, also dieser Hierarchie, die genau über uns steht, die eine Stufe weiter sind als wir, gab's, könnte man sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt die Entscheidungsmöglichkeit, wende ich mich nach oben zu dieser Geisterfüllung oder mache ich das Tor zu, nachdem ein bisschen was davon eingeströmt ist und sage, jetzt verweigere ich mich, aber dafür erlebe ich mich selbst im eigenen Inneren. Die luziferischen Wesenheiten haben sich eben für Letzteres entschieden. Die anderen, die regelrecht fortgeschrittenen Engelwesenheiten sind, haben die andere Entscheidung getroffen. Aber da tritt überhaupt das erste Mal auf die Möglichkeit zu einer Entscheidung überhaupt. Also die fängt an dort, wo die Möglichkeit beginnt, dass luziferische Wesenheiten entstehen. Das angebahnt hat sich das auf dem alten Mond bereits. Es ist ja so, dass in der letzten Phase seiner planetarischen Entwicklung die Zukunft schon vorausgenommen wird und da wurde namentlich dieses Prinzip der freien Entscheidung, sagen wir mal so, dass so voll erst hier auf Erden entwickelt wird, war andeutungsweise dort schon vorhanden. Also das heißt, die luziferischen Wesenheiten sind die, denen man ermöglicht hat, diese Entscheidung zu treffen. Eine erste, relativ für sie zunächst einmal endgültige Entscheidung. Es ist nämlich so, bei Menschen ist das heute anders. Der Mensch kann auch eigentlich immer wieder diese Entscheidung treffen. Lasse ich Geisterfüllung zu oder verschließe ich mich in mein eigenes Innenerleben? Und wir sagten auch, damit wir Menschen im heutigen Sinne, und zwar durchaus also im positiven Sinne gemeint sein können, müssen wir eigentlich beide Zustände haben können. Wir müssen einerseits haben können den Zustand der Geisterfüllung, also wenn wir wirklich Inspiration haben wollen, Intuition vielleicht haben wollen, dann müssen wir absolut diese Geisterfüllung haben und unser eigenes Ausschalten dabei. Da kommt es dann nicht darauf an, was denken wir uns zu der Sache, wie sie sein sollte oder so weiter, sondern da müssen wir ganz einfach das aufnehmen, einmal, weil es als geistige Realität in uns einströmt. Wir müssen andererseits aber auch das Tor ganz zumachen können und sagen so, jetzt bin ich selbst in mir schöpferisch tätig und schaue mir das einmal an und arbeite das vielleicht um, was da hereingekommen ist. Schaffe etwas Neues dadurch. Also wir müssen eigentlich immer in diesem Wechselschlag zwischen verschließen, öffnen sein. Bei den luziferischen Wesen ist es im Grunde so, dass sie einmal diese Entscheidungsmöglichkeit hatten, Geisterfüllung voll und ganz zulassen oder das Tor fast ganz zumachen bis auf ein kleines Spalterl. Wenn es einmal bis auf das kleine Spalterl zu ist, ist es nicht völlig geschlossen, aber es ist sozusagen ein Spalterl offen, aber dann auf der Stelle rostet sozusagen die Türangel ein und dort bleibt die Tür stehen. Und aus eigener Kraft können sie sie weder weiter öffnen noch schließen im Grunde. Also das heißt, für die luziferischen Wesenheiten, wenn sie gefallene Engel sind, sind sie gefallene Engel und können aus eigener Kraft aus diesem Zustand nicht mehr heraus. Wir Menschen sind im Grunde auch so ein bisschen was wie gefallene Engel, wenn man so will, nur wir haben die Möglichkeit, aus dem immer wieder herauszukommen, auch wieder hineinzufallen. Also wir können eigentlich jeden Tag den Sturz der Engel mitmachen, aber auch wieder die Erhebung zum Engel-Dasein. Also wir schweben eigentlich wirklich zwischen Engel und Teufel, könnte man sagen. Da dazwischen sind wir und pendeln dauernd hin und her. Also einen Tag sind wir halbwegs in Engel und am anderen erweitert schon wieder das Teufel. Das ist alle 5 Minuten wechselt das sozusagen. Aber das ist richtig so. Also wir müssen an beiden Sphären Anteil nehmen. Gerade daraus wird auch im Menschen oder in den Menschen einmal die Kraft erwachsen, dass wir dann sogar diese luziferischen Wesenheiten erlösen können. Dass sie durch uns die Kräfte bekommen, dieses Tor, das bei ihnen so mit einem ganz kleinen Spalt eingerastet ist, dass sie das wieder öffnen. Wir können also diese Scharnieren sozusagen ihnen wieder schmieren helfen. Sie selber können das nicht. Also darum sind diese luziferischen Wesenheiten immer auch nur mit Vorsicht einseitig als Widersacher zu bezeichnen, sondern sie sind auch Wesenheiten, mit denen wir eine Aufgabe zu vollbringen haben, an ihrer Erlösung mitzuwirken. Und andererseits danken wir ihnen dadurch ja gerade das, dass sie die Wegbereiter dessen waren, dass wir diese noch viel stärkere Freiheit entwickeln können. Nämlich diese Freiheit, die wir dann wirklich unser ganzes geistiges Leben lang in der Hand haben. Was eben bei den luziferischen Wesenheiten im Grunde eine einmalige Entscheidung war, so oder so. Und dann, wenn die Würfel gefallen sind, sind sie endgültig gefallen. Außer jemand anderer hilft ihnen. Also diese Kräfte, sage ich mal, des luziferisch Werdens, die wirken am stärksten in dieser Region der Begierdenglut, also in dieser untersten Region. Da ist dieses Prinzip des Sich-Abschließens am allerstärksten. Oder Steiner erzählt ja an manchen Stellen eigentlich diese sieben Regionen der Seelenwelt unterscheiden sich dadurch, dass die Kräfte der Sympathie und Antipathie in unterschiedlicher Stärke zusammenwirken. In der untersten Region sind die Sympathiekräfte sehr sparsam ausgeprägt, sehr einseitig ausgeprägt. Also Sympathie für einiges Weniges, auf das ich halt Begierde habe, und alles andere zurückstoßen. Das will ich nicht. Also sehr starke Antipathie und ganz wenig Sympathie. Das ist das Typische, was hinter der Begierde liegt. Es war ganz abschließen will ich es ja nicht, weil irgendwas will ich ja heranraffen. Wenn ich mich ganz abschließen würde, dann wäre es aus. Dann würde sich eigentlich das seelische Selbst auslöschen. Dann würde jede Seelenbewegung überhaupt aufhören. Also wir stehen in den untersten Regionen der Begierdenglut, dort wo man sozusagen an die Grenze dessen kommt, wo sich auch das Seelische im Grunde selber zerstören würde. Ein Schritt weiter noch, nur mehr Antipathiekraft, dann stoße ich alles Seelische von mir weg und dann bleibt letztlich nichts mehr über. Das ist also eine, wie soll ich sagen, Selbstsprengung des Seelischen, könnte man sagen. Dann löse ich mich selber auf, weil dann stoße ich selbst das eigene Seelische, mag ich dann nicht mehr, weil die Antipathiekräfte wirken dann auch innerhalb sehr stark. Das muss man auch sehen, also diese Region der Begierdenglut, dieses Abschließen nach außen hat auch eine Wirkung im Inneren. Auch im Inneren dieses jetzt relativ abgeschlossenen Gebildes wirken sehr starke Antipathiekräfte. Das heißt, die Seelenkräfte innerhalb der Seele, innerhalb des Astralleibes wirken teilweise sehr stark gegeneinander. Nicht miteinander, sondern gegeneinander. Also das heißt, das sind im Grunde sehr zerstörerisch wirkende Kräfte dann. Weil das, was das eine aufbauen will, zerstört das andere sofort wieder. Also da sind nicht wirkliche seelische Aufbaukräfte drinnen zu finden. Das sind etwa die Kräfte, die wirksam werden, wenn wir unser Bewusstsein entfalten, unser physisches Werkzeug auch gebrauchen, also das Nervensystem namentlich, das ist ja das physische Werkzeug des Bewusstseins, dann wirken aber gerade diese astralischen Kräfte zerstörend hinein. Die wirken nicht irgendwie aufbauend oder so, sondern zerstörend hinein. Also unser Bewusstsein, insofern es an den Körper gebunden ist, als Spiegelungsapparat, also zerstört eigentlich unser Bewusstsein dauernd diesen Apparat. Das ist sogar der Grund, also warum wir letztlich zu Tode kommen. Im Grunde tötet uns unser Bewusstsein, nichts anderes. Dadurch ruinieren wir das Ganze. Die Pflanzen im eigentlichen Sinn sterben nicht. Das sind dann nur äußere Gründe, die einwirken. Aber wenn Sie so Blumen, einjährige Pflanzen nehmen, das ist ein ständiger Kreislauf, das sich erneuert. Also da fließt das Leben eigentlich immer fort durch. Und wenn, wird es nur von außen zerstört. Aber eine innere Ursache gibt es nicht. Eigentlich können die ewig weiterleben. Unter Anführungszeichen halt. Und selbst wenn man so einen Baum oder was hernimmt, die oft hunderte von Jahren alt werden können. Ich meine, das sind dann äußere Gründe, die ihn irgendwann einmal zusammenstürzen lassen. Aber durch seine eigene innere Lebenstätigkeit an sich stirbt er nicht. Und alles, was an Pflanzenkrankheiten oder so entsteht, kommt von außen. Also, während bei uns ist eine der wesentlichen Krankheitsursachen das, dass das Seelische, die ganzen Körperfunktionen, die ätherischen Kräfte, die Lebenskräfte stört. Dass das störend eintritt. Im Grunde ist jeder Bewusstseinsvorgang eine Störung der Tätigkeit der Ätherkräfte, primär und sekundär dann auch der Prozesse des physischen Leibes. Dass sich dann also immer mehr aufsummiert als eine Zerstörung letztlich des stofflich-physischen Leibes und daran sterben wir im Grunde. Und wenn wir im physischen Sinn unsterblich sein wollten, müssten wir aufs Bewusstsein verzichten. Also beides miteinander ist nicht möglich. Wenn ich das eine haben will, und das heißt, wenn wir unser Ich-Bewusstsein namentlich entwickeln wollen, müssen wir in Kauf nehmen, die Zerstörung unseres physisch-stofflichen Leibes. Das ist untrennbar damit verbunden. Man kann das vielleicht ein bisschen hinauszögern, aber die Zerstörung bleibt da. Und sie ist im Grunde in der Entwicklung der Menschheit stärker geworden. Dem scheint zu widersprechen, dass die Menschen heute länger leben, im Durchschnitt zumindest, also eine größere Anzahl von Menschen zumindest erreicht ein hohes Alter, aber das sind erstens einmal nur sehr äußerliche Gründe, schon bei den Griechen oder auch bei den Ägyptern, also die Menschen, die entsprechenden Lebensbedingungen hatten, also die gehobenen Schichten, die also nicht unter Hunger und so weiter leiden mussten, nicht riesige körperliche Anstrengungen über sich ergehen lassen mussten, die haben durchaus dasselbe Durchschnittsalter erreicht wie heute. Also bei den Griechen war es auch nicht so selten bei den Gebildeten, dass sie 80 Jahre herum wurden oder mehr sogar. Manchmal ja 100 Jahre, also auch in der Bibel, wenn so von 100-Jährigen oder wo die Rede ist, das ist durchaus dann schon realistisch äußerlich gemeint. Es war die Sache mit Methusalem und so, das nicht. Da ist der ganze Stamm gemeint. Nicht, wenn man sagt, Methusalem wurde, weiß ich nicht, 900 Jahre oder was, dann war das nicht der einzelne Mensch, sondern dann war das diese Stammesgemeinschaft, die sich auf diesen gemeinsamen Ahnen Methusalem halt berufen hat und das Gedächtnis an ihn noch lebendig bewahren konnte. Also weil damals die Gruppenseele, das Gruppen-Ich noch das Entscheidende war. Aber später, wenn etwa dann von Johannes auch gesagt wird, vom Evangelisten Johannes, der ist auch an die 100 etwa geworden, das ist durchaus realistisch. Also, und wie soll ich sagen, diese maximale natürliche Lebensspanne des Menschen, die lässt sich ja kaum ausdehnen. Also es geht ein bisschen über die 100 dann hinaus. Man schätzt heute, weiß nicht, bis 130 etwa theoretisch. Aber dann zerbricht endgültig dieses physische Gefäß. Und zwar eben hauptsächlich dadurch, dass wir bewusste Wesen sind und dadurch diesen Körper zerstören. Das ist die eigentliche Ursache. Und bei allen Erkrankungen, die wirklich von innen kommen, die also nicht durch äußere Unfälle oder sowas bewirkt sind, spielt dieses Seelische, die Tätigkeit des Astralischen überhaupt die entscheidende Rolle. Da wird eigentlich der Keim zu der Erkrankung gelegt. Nur irgendwann greift es also über auf die Störung des Ätherischen, das heißt auf die Lebensprozesse selber, die in Unordnung gebracht werden. die namentlich aus ihrem gesunden Zusammenhang mit dem kosmischen Geschehen herausgerissen werden dadurch, weil das Ätherische hat immer eine sehr starke kosmische Beziehung auch. Und als letzte Konsequenz führt es dann bis in die Zerstörung des Physischen hinein. Das ist aber die Spätphase. Also oft sind die seelischen Ursachen von Erkrankungen liegen 20, 30, 40 Jahre früher unter Umständen. Darum ist es für die Mediziner heute so schwer zu erkennen, weil sie die Zusammenhänge nicht sehen. Und man auch nicht also spezieller nachforscht, sozusagen, ja, was war denn da mit dem vor 40 Jahren? Wenn man an solche Zusammenhänge nicht denkt, kommt man gar nicht auf die Idee, nach sowas zu fragen, sondern sagt, naja, was ist denn da jetzt im Blutbild nicht in Ordnung? Und dann sieht man aber nur das letzte Zipfel, die bereits physisch manifeste Störung drinnen. Und dann kann man unter Umständen, wenn man Glück hat, das ein bisschen reparieren mit unserer Medizin, aber die seelischen Ursachen bleiben, die astralischen Ursachen bleiben. Und wenn sie dann sich jetzt dann hier nicht mehr auswirken können, dann wirken sie sich unter Garantie sehr bald an einer anderen Stelle aus. Das ist also sehr typisch, also gerade bei sehr starken, lebensbedrohenden Erkrankungen, wenn es dann gelingt, die oft an einer Stelle zu heilen, ist sehr oft die Gefahr, dass an einer anderen wieder was zum Vorschein kommt. Was scheinbar wieder mit dem gar nichts zu tun hat, aber in Wahrheit die gemeinsame Wurzel im Astralischen hat. Also das Astralische ist eine sehr, sehr zweischneidige Sache drinnen. Da liegen manche, wie soll ich sagen, verborgenen Zerstörungskräfte eben auch drinnen für unseren Organismus. Namentlich in dieser unteren Region der begierten Glut. Weil so wie wir in der ganzen Astralwelt diese Gliederung haben, haben wir sie auch in unserem Astralleib letztlich drinnen. Weil wir haben auch einen untersten Teil des Astralleibes, der diese Kräfte in sich hat. Und die sind namentlich die Zerstörenden. Nach außen glänzt es aber sehr schön, weil nach außen offenbart sich dieser Bereich als Lichtäther. Auch interessant. Gerade wenn man jetzt auch nimmt den Hinblick auf die luziferischen Wesenheiten, die diese Kräfte sehr stark in sich entwickeln, nach außen erscheinen sie wunderschön. Also gerade die luziferischen Wesenheiten sind, wenn man sie in der Imagination erlebt, im ersten Schritt meistens wunderschön. Also dieses Bild, was er des hinkenden, stinkenden Teufels oder so, das hat schon auch was für sich, aber so zeigen sich die luziferischen Wesenheiten am Anfang überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also sie erscheinen immer als die wunderschönsten Engelgestalten, die man erleben kann. Also wenn man so Engelerlebnisse oder was eventuell hat, oder gerade so, weiß ich nicht, die Wald- und Wiesen-Esoteriker reden oft von Engelerscheinungen. Manche haben auch wirklich welche. Aber dann kann man fast Gift aufnehmen. Das sind ziemlich stark luziferische Wesenheiten, die wunderschön erscheinen. Und viel schöner als die sozusagen ganz braven, regulären Engel. Die sind von der Erscheinung viel weniger aufdringlich. Und das hängt stark also auch mit dieser Lichtätherwirkung nach außen hin zusammen und ihr eigentliches Inneres verbergen sie. Sie können es verbergen. Eben dadurch, dass sie sich so ihre eigene Innenwelt geraubt haben und sich in sich selbst erleben können, das haben wir auch in den letzten Vorträgen besprochen, müssen sie sich auch nicht mehr so vollkommen nach außen offenbaren. Die Engel, die richtigen Engel sozusagen, die müssen ihr ganzes Wesen nach außen offenbaren. Das heißt, die können gar nicht lügen. Da liegt ihr ganzes Inneres, liegt vor der Welt sichtbar da. Sie können nur als das erscheinen, was sie sind. Die luziferischen nicht mehr. Die können nach außen als was anderes erscheinen, als sie in Wahrheit sind. Die zeigen nur einen Teil ihrer Seite. Halt die schöne Seite, die sie auch haben, haben sie. Wunderschöne Seiten, aber die machen vielleicht dann 1% aus und der Rest, die 99% an vielleicht dunkleren Kräften, die verbergen sie. Die sind auf den ersten Blick nicht sichtbar. Also eine Region der Begierdenglut als unterste Region der der Seelenwelt überlappt sich mit der Lichtätherwelt, oder es sind zwei Seiten desselben, das einmal von innen erlebt, das andere einmal von außen erlebt. Also Licht ist eine faszinierende Sache, es hat so viele Aspekte, weil es gibt auch das schöne Meditationswort zum Beispiel von Steiner, Licht ist Weisheit oder im Licht strahlt Weisheit. Im Licht strahlt aber auch anderes. Jetzt strahlt da drinnen auch diese Kräfte der Begierdenglut. Es ist schon richtig, also Licht hat eben mehrere Aspekte, aber es hat auch diesen Aspekt. Also wir müssen so beweglich sein, diese Dinge nebeneinander auch zu sehen, also nicht nur in der Einseitigkeit zu sehen. Also das, was am schönsten, am hellsten glänzt, verbirgt oft das Dunkelste in sich. Ist mit eine der Kräfte zum Beispiel, die macht, dass das Licht wirklich bis in unsere physische Welt hinein wirksam werden kann. Also durch diesen Anteil der Kräfte der Begierdenglut, die drinnen stecken, das sind die Kräfte, die das Licht, das eigentlich etwas Übersinnliches ist, bis ins Untersinnliche hineinwirken lässt. Oder ins Untersinnliche es zum Teil sogar hineinreißt und dann plötzlich erscheint als elektrische und magnetische Wirkungen. Und wenn heute die Physiker sagen, Licht ist eine elektromagnetische Welle, dann hat das was zu tun mit diesen Kräften der Begierdenglut, die auch da drin wirken und die das eigentlich in eine untersinnliche Welt hinunterreißen. Und es gibt halt aber auch den anderen Anteil, wo man wirklich zu Recht sagen kann, im Lichte strahlt Weisheit. Aber es gibt auch das andere. Und diese elektromagnetischen Kräfte wiederum bilden eine wesentliche Grundlage dann der stofflichen Welt, der materiellen Welt. So, was ist die zweite Region? Die Region der flutenden oder fließenden Reizbarkeit. Das ist schon die etwas feinere Region, das ist die, in der unsere Sinnesqualitäten drinnen sind. Also die Farberlebnisse, die Geruchserlebnisse, die wir aber als sinnliche Wesen halt nur sehr abgeschattet erleben. Dort sind sie in ihrer strahlenden Reinheit, strahlend im übertragenen Sinne jetzt, weil es gilt für Tonerlebnisse, für Geruchs-, Geschmackserlebnisse und so weiter. Teilweise Erlebnisformen, die wir hier im Sinnlichen gar nicht nachvollziehen können. Also es ist ein sehr, sehr reiches Erleben. Dort sind die Antipathiekräfte schon wesentlich geringer. Es ist immer noch ein Anteil an Antipathiekräften drinnen, aber er ist wesentlich geringer als in dieser untersten Region der Begierdenglut. Und diese Region der fließenden Reizbarkeit, die hängt jetzt zusammen mit dem Klangäther. Oder ist die andere Seite des Klangäthers. Also in diesem fließenden und in der Ordnung, die aber auch darin entsteht. Wir sprechen zum Beispiel von den sieben Spektralfarben, von den sieben Regenbogenfarben. Das ist eine Wirkung des Klangäthers. Oder nach außen ist die Erscheinung davon der Klangäther. So wie man in der Musik dann die sieben Töne haben und dann kommt als achtes die Oktave wieder. Das ist alles nicht zufällig. Das sind diese Gliederungen, die hier auftreten. Und die Region der flutenden Reizbarkeit entsteht eigentlich dadurch, dass also die Seelenkräfte dort nach dieser Ordnung des Klangäthers gestaltet werden. Also das heißt, sehr häufig kommt dann drittens da drin die Siebenzahl eben auf. Das hängt wieder damit zusammen, dass sich darin widerspiegelt die Gliederung des ganzen Planetensystems. Also es ist eine Abspiegelung des Makrokosmos. Die ist sehr stark drinnen, namentlich in dieser Region des Klangäthers bzw. der fließenden Reizbarkeit. Wenn wir diese Gliederung nicht hätten, dann hätte man nur, weiß ich nicht, ein einheitliches Weiß und Schwarz vielleicht aus, Ende. Also das heißt, diese feinere Gliederung des seelischen Erlebens gäbe es da nicht. Oder auch im Geschmack gäbe es von mir süß-sauer und Ende, aus, nichts mehr dazwischen. und im Geruch, weil es stinkt oder es ist saugenehm. Das eine wäre Ausdruck der Antipathiekräfte, das andere Ausdruck der Sympathiekräfte. Also diese zwei Pole hätte man, aber nicht diese feine Abstufung dazwischen, diese feine Gliederung. Das macht die Region der fließenden Reizbarkeit aus und nach außen offenbart sich das immer als Klangäther. Wirkt dann gestaltend, aber hinein bis ins materielle Element auch. Also ich mache jetzt gerade Chemieunterricht im ORG, da eben auch, sind wir auch gerade beim Periodensystem der chemischen Elemente, also wo man ja festgestellt hat, also die Stoffe sind nicht so willkürlich, sondern da gibt es eine gewisse Ordnung drin und gewisse Eigenschaften treten periodisch immer wieder auf und treten genau auch diese Oktaven fast wie in der Musik auf, dass bestimmte chemische Elemente genau nach diesen 7 Schritten wieder ähnliche Eigenschaften haben. Also da ist eine innere Ordnung, die auch diese einerseits kosmische Ordnung widerspiegelt, die aber eben auch im Klangäther drinnen ist, beziehungsweise in dieser Region der fließenden Reizbarkeit drinnen ist. Also im Grunde alles Stoffliche ist eigentlich so verdichteter Klangäther oder verdichtete Seelenqualitäten, wenn man so will. Ja, wenn man es von der Innenseite her nimmt. Das ist interessant, weil das Rudolf Steiner öfters, gar nicht in dem Zusammenhang jetzt genannt hat, eigentlich real in der Welt ist nicht das, was wir an Stoffen und Atomen und so weiter hineinträumen, sondern real sind die Sinnesqualitäten. Die sind die eigentliche Realität. Also das heißt eigentlich, das, was wir angreifen können, besteht aus einer Summe von zusammenwirkenden Sinnesqualitäten. Das sind welche, die man mit dem Tastsinn erleben kann, welche, die man mit dem Sehsinn erleben kann, aber ohne, dass sonst irgendwas Atome oder so im Grunde dahinter sind. Und das Interessante ist, dass die Physik heute fast zur selben Meinung irgendwie kommt oder zu was Ähnlichem kommt, indem sie sagt, was wir früher Atome genannt haben, abgesehen davon, dass sie nicht unteilbar sind, aber sind überhaupt keine Dinge, sondern es sind ordnende Kräfte. Es sind nämlich die ordnenden Kräfte in Wahrheit, die auch diese Sinnesqualitäten in ihrem Zusammenhang ordnen und dann jedes Ding, das uns erscheint, für die Sinne immer ein ganz bestimmtes Aussehen gibt und bestimmte Eigenschaften gibt, die wir sinnlich wahrnehmen können. Also sehr spannend eigentlich das Ganze. Naja, und dann gibt es darüber noch die Region der Wünsche im Seelischen einmal. Die Region der Wünsche, da sind die Sympathiekräfte schon sehr stark geworden im Vergleich zu den Antipathiekräften. Also die Region der Wünsche heißt eigentlich, der Grundwunsch darin ist schon sehr stark, sich mit dem Rest der Seelenwelt zu verbinden. Zwar immer noch mit dem Hintergrund, aber ganz auflösen will sich das seelisch-astralische Gebilde nicht, aber doch der Wunsch ist sehr stark, sich zu verbinden. Das ist der eigentliche Hintergrund dieser Region der Wünsche. Also sich verbinden wollen, mit eintauchen wollen in die ganze restliche Seelenwelt irgendwo. Und da hier jetzt bereits die Antipathiekräfte sehr stark in den Hintergrund treten auch die damit verbundenen Zerstörungswirkungen, die Zerstörungskräfte in den Hintergrund, weil die stammen aus den Antipathiekräften, die wirken störend, die wirken zerstörend bis in unseren Organismus hinein. Also alles das, was im Seelischen bereits aus der Region der Wünsche kommt, ist dem physisch-ätherischen Organismus nicht mehr schädlich. Im Gegenteil, es hat sogar schon belebende Wirkung darauf. Also das heißt, wie astralische Kräfte auf den Körper wirken, hängt ganz davon ab, aus welchem Bereich des Astralischen diese Kräfte stammen. Also wenn wir oft so allgemein sagen, ja, das Seelische, in dem es hineinwirkt ins Körperliche und sich des körperlichen Werkzeugs bedient, wirkt zerstörend darauf, so ist das grundsätzlich richtig, aber genauer muss man sagen, es sind vor allem die unteren zwei Regionen, namentlich die ganz unterste, die am stärksten zerstörend wirkt. Und ab der Region der Wünsche geht es schon in einen sehr wohltuenden, positiven Zustrom, auch für das Körperliche, für das physisch, ätherisch-körperliche, also das heißt für den belebten Körper. Das heißt, in der Nacht, wenn wir schlafen, heißt es ja immer so schön, da wird der Astralleib und das Ich werden herausgehoben aus dem physisch-ätherischen Leib. Also im Bett bleibt sozusagen der hoffentlich lebende Leib liegen. Wenn das Leben auch daraus ist, dann wacht man nicht mehr auf. Aber Astralleib und Ich gehen heraus. Ja, aber nicht vollständig. Sondern in Wahrheit nur aus den oberen Bereichen, dort wo wir namentlich die Bewusstseinsorgane haben. Das heißt, aus dem Bereich, wo am stärksten diese Zerstörungskräfte auch wirksam werden. In Wahrheit wirken also diese Kräfte sehr stark da oben. Die Kräfte aus der Region der Begierdenglut und der fließenden Reizbarkeit. Das hängt zusammen mit dem, was wir dann wirklich die sinnliche Begierde nennen. Das wirkt sehr stark zusammen. Wir begehren etwas, was wir sinnlich erleben. Wir sehen was, möchte ich haben, muss ich haben, gute Speise, muss ich mit draufstürzen. Das habe ich so verführerisch, kann mich nicht mehr zurückhalten. Also das ist sehr stark gekoppelt. Das sinnliche Erleben kann sehr leicht also wecken, diese Kräfte der Begierdenglut. Andererseits, wenn die Sinne ganz stumpf sind, das ganz ausgeschaltet wird, dann verschließt sich die Begierdenglut ziemlich stark in sich selbst und würde sich im Endeffekt dann auch völlig auflösen. Das ist genau das, was wir gesagt haben. Wenn es sich nur mehr in sich selber zurückzieht, wenn also nur mehr die Antipathiekräfte da wären, in dem Moment würde es sich selbst auslöschen. Dann ist eigentlich gar kein Seelenleben mehr da. Weil dann ist völlige Antipathie gegen die Seelenwelt draußen, innerhalb aber auch völlige Antipathie von jedem einzelnen Teil gegen sich selbst und damit löst sich das ganze Gebilde auf und ist im Grunde nicht mehr vorhanden. Also eine Region der Wünsche führt uns über diese Zerstörungskräfte hinauf. Und in der Nacht, wenn jetzt der Astralleib aus den oberen Partien des Körpers herausgehoben wird, ist es in Wahrheit so, dass er sich in den unteren Partien viel stärker verbindet, als es bei Tag ist. Also der Astralleib hebt sich eigentlich nur oben heraus, bis zur Körpermitte etwa. Oder Steiner schildert das, wie man das dann sehen kann, wenn man hellsichtig ist, wenn man das in der Imagination sieht, dann ist es also so ein wirbeliges Gebilde, das sich etwa aus der Mitte des Körpers heraushebt und dann irgendwo halt in der Ferne verliert und einen gewissen Teil, der ist relativ gut sichtbar und das nennt man halt dann den herausgehobenen Astralleib. Aber in Wahrheit ist das eben nur ein Teil davon, wenn man genauer schaut. Ein anderer Teil davon ist ganz fest, namentlich jetzt mit der Verdauungsregion, mit den Stoffwechselkräften und so weiter, ganz intensiv verbunden. Aber dort sind jetzt namentlich also drinnen die höheren Seelenkräfte wirksam. Also es klingt zunächst paradox, man sagt, ja, das höhere Seelenleben haben wir doch da oben und das unten ist das niedere. In Wahrheit wirken aber eigentlich die hohen Seelenkräfte jetzt vor allem in der Nacht ganz stark da unten. Und wirken dort aufbauend, erfrischend auf den Körper, weil von dort nimmt eigentlich der Ätherleib dann seine Impulse her, durch die er den physischen Leib wieder regeneriert und aufbaut. Da braucht der Ätherleib diesen Zustrom aus dem astralischen. Zustrom deswegen, weil die höheren Astralkräfte sich mit dem ganzen Seelenkosmos verbinden, also wirklich aus dem Seelenkosmischen heraus neue, erfrischende Kräfte hereinholen, die brauchen wir. Die den unteren Kräften weitgehend fehlen, weil sich die in sich sehr stark verschließen. Die haben also diesen Zustrom nicht. Bekommen ihn nur jetzt in der Nacht, indem sie herausgehoben werden. Das ist das Interessante. Auch das, was sich heraushebt, also wo namentlich der Anteil also von den Kräften aus der Region der Begierdenglut und der flutenden Reizbarkeit sehr stark ist, die verbinden sich jetzt in der Nacht, außerhalb des Körpers, mit dem Kosmos. Und die drinnen bleiben, die haben sowieso die Verbindung mit dem Kosmos. Also, aber diese Kräfte aus der Region der Begierdenglut und der fließenden Reizbarkeit, solange die im Körper drinnen stecken, sozusagen, sind die sehr stark abgeschlossen von der restlichen Seelenwelt. Also die müssen in der Nacht sich das holen, indem sie herausgehoben werden. Also eigentlich kompliziert, die ganze Geschichte. Also so die einfache Formulierung, der Astralleib geht in der Nacht heraus, ist ja nur eine sehr grobe Schilderung. Und man kann das also sehr, sehr verfeinern noch. Und diese Region der Wünsche, die also bereits diese starke Beziehung zu den kosmischen Seelenkräften sucht, die ist die andere Seite des Lebensäthers nämlich. Der Lebensäther ist ja aber auch der, der am stärksten die belebende Kraft in unserem Organismus hat. Wenn der Klangäther das Stoffliche als solches ordnet, auch die ganzen chemischen, biochemischen Vorgänge ordnet, die drinnen sind, ist es der Lebensäther, der das Ganze dann wirklich zu einem lebendigen Gebilde richtig macht. Also mit dem Klangäther allein könnte ich noch nicht etwas hier auf Erden Lebendiges erschaffen. Dazu brauche ich die Kräfte des Lebensäthers. Und die sind aber die andere Seite dieser Region der Wünsche, vom seelisch-astralischen her betrachtet. Eben weil da diese Beziehung zum Seelenkosmos sehr stark ist, kommen da diese belebenden Impulse herein. Und das zeigt sich dann eben von der Außenseite betrachtet als Lebensäther. Diese verschiedenen Welten kannten ja auch die Kabbalisten, also diese verschiedenen Bereiche. Sie haben etwa genannt, also die rein physische Welt heißt Assia bei den Hebräern, bei den Kabbalisten, beziehungsweise Olam, Assia, Olam heißt Welt, Olam, Assia, dann die Ätherwelt, haben wir schon im vorigen Semester kennengelernt, Olam Yetzira, wir lernten kennen das Sefer Yetzira, das Buch der Formungen. Yetzira ist die Welt der Formkräfte, der Ätherkräfte, nichts anderes. Und darüber die eigentliche Welt der Schöpfung, wie sie sie nennen, Priya, die Welt der Schöpfung, das ist die astralische Welt, die Welt der Schöpfung. Weil die Schöpfung ja primär einmal im Astralischen erfolgt und dann neue Wirkungen bis ins physisch-ätherische hat. Aber bei ihm hat das, was geschildert wird in der Genesis und womit sich auch die Kabbalisten beschäftigt haben, spielt sich in der Astralwelt bei ihm einmal ab. Und ist aus der Perspektive betrachtet, darum nennen sie das die Welt der Schöpfung. Und dann kennen sie auch noch das, was wir als geistige Welt bezeichnen, als Azilut. Das ist das, was darüber ist. Das ist die Welt, könnte man sagen, der schöpferischen Kräfte selber. Dort sind die Elohim zu Hause, die von außen auf das Ganze hereinwirken. Also Welt der Schöpfung heißt nicht Welt der schöpferischen Kräfte, sondern das, was als Ergebnis herauskommt, dieser schöpferischen Kräfte, das Geschaffene eben, aber zunächst im seelischen Geschaffene. Ja, also diese Überlappung der seelisch-ätherischen Kräfte, und wir haben dann das letzte Mal auch gesagt, dieser Bereich, wo sich das überschneidet, ätherisches, astralisches, das ist auch der Bereich, den wir unter dem Namen Kamaloka oder Fegefeuer kennen. Das ist also auch die Region, in der wir sozusagen eine Zeit lang nach dem Tod uns aufhalten und die Bindung an die Erde absteifen müssen. Wenn wir das überwunden haben, dann haben wir sozusagen diese ganzen Antipathiekräfte überwunden, die uns an die Erde binden, die uns aber auch das körperliche Dasein überhaupt erst möglich machen. Aber nur wenn wir dann aufsteigen, brauchen wir das gerade nicht mehr. Also dann können wir das, nicht nur können, müssen wir das absteifen, wenn wir höher schreiten wollen. Also eine sehr komplizierte Geschichte, das Ganze. Man muss sich das nicht im Detail alles merken, aber es ist gut einmal zu sehen, dass diese Dinge sehr, sehr viel feiner noch zu betrachten sind, als man es oft so grob noch einmal, zwar richtig, aber halt doch sehr, sehr vereinfacht noch betrachtet. Weil vor allem im Konkreten dann, wenn man wirklich konkrete Erscheinungen des Lebens oder wo betrachten will, dann muss man sich wirklich auf diese Feinheiten einlassen. Also etwa, wenn man als Arzt auch wissen will, welchen Einfluss haben jetzt die astralischen Kräfte auf das Krankheitsgeschehen, wo liegen da die Ursachen drinnen, dann muss ich wirklich in Wahrheit in diese Feinheiten hineingehen. Dass ich nur sage, nein, dann auch geht der Astrale raus, das ist ein bisschen wenig noch. Sondern ich muss also sehr viel genauer herausfinden, welche astralischen Kräfte wirken bei welchem Organ vielleicht zu stark zerstörend und so weiter. Und dann kann ich versuchen, Therapie zu entwickeln, dass ich das Einwirken der astralischen Kräfte dort etwas schwächer mache und so weiter. Oder andere astralische Kräfte aus der Region der Wünsche oder so hereinhole und schauen kann dann, welche Heilmittel können mir das vermitteln, diese Kräfte, können wir sozusagen aus dem Kosmos diese Kräfte herantragen als Hilfsmittel. Um das wirklich in die Praxis umzusetzen, ist sicher noch viel Entwicklungsarbeit nötig. Ich meine, Steiner konnte das selbst. Ich bin nicht überzeugt, ob alle anthroposophischen Ärzte das so im Detail durchschauen. Das ist jetzt gar kein Vorwurf. Ich meine, weil letztlich muss man dann wirklich diese konkrete geistige Erfahrung haben mit dem Patienten oder an dem Patienten, den ich vor mir habe. Weil da nützt nichts, dass ich dann in irgendeinem Bügel nachschaue und sage, aha, astralische Kräfte sowieso hat was mit der Niere zu tun oder mit der Leber oder sonst wo. Nein, mit der Leber eh weniger, bei der Niere wirken sehr stark zum Beispiel. Da muss ich selber dann den Blick, muss nicht gleich ein vollkommen hellsichtiger Blick sein, aber wie soll ich sagen, ein zumindest intuitives Erfassen dessen, wie dort die Kräfte wirken, zu dem muss ich kommen. Dass ich das wirklich umsetzen kann. Also dann bin ich erst so in der wirklich, wirklich anthroposophischen Medizin ganz drinnen. Bis dahin ist es ein Herantasten, sage ich mal, an das ganze Geschehen. Also das ist sicher noch ausbaufähig, das Ganze. Schauen wir uns jetzt aber etwas genauer an noch, wie diese Kräfte zusammenwirken, um die einzelnen Planeten zu bilden. Oder genauer gesagt, vor allem primär mal zu bilden, die Astralleiber der einzelnen Planeten. Wirklich dieser Planeten, die wir jetzt am Himmel auch beobachten können. Also nicht mehr nur der Planetensphären, weil die Planetensphäre ist also der ganze Bereich, der begrenzt wird durch die feststellbare Bahn des Planeten. Also das ist ein riesiger Bereich eigentlich. Von der Sonne ausgehend bis zum Beispiel Marsbahn, das ist die Marssphäre. Und bis zur Jupiterbahn, das ist die Jupitersphäre. Also dieser ganze Raum und diese Sphären überlappen sich auch, überlagern sich. Also da, manche sind zwar größer irgendwo, aber im Kern überlagern sie sich alle. Und von dem zu unterscheiden ist dann das, was wir als wirklich äußeren Planeten da leuchten sehen am Himmel oder beleuchtet sehen am Himmel, weil sie sind ja nicht selbst leuchtend, sondern durch die Sonne beleuchtet. Es geht jetzt darum zu verstehen, wie sich diese Planetengebilde herauskristallisieren, möchte ich fast sagen, aus den Planetensphären, also an der Peripherie dieser Planetensphären herauskristallisieren. Und dazu ist vielleicht einmal wichtig, darauf zu schauen, ja, welche geistigen Wesenheiten wirken denn überhaupt zusammen, um einmal diese Planetensphären überhaupt zu gestalten. Es sind nämlich nicht nur die Elohim, die hier in der Genesis genannt werden, obwohl sie eine sehr wesentliche Rolle spielen. Sie geben dem Ganzen nämlich die Form, darum heißen sie auch Geister der Form. Also das heißt, die grundlegende Form dieser sieben Planetensphären hängt zusammen mit der Tätigkeit der sieben Elohim. Es sind ja sieben. Und im Grunde ist jedem dieser Elohim eine bestimmte Sphäre zugeordnet, und man darf sich das natürlich auch nicht als so, wenn ich jetzt sage, das ist der Bereich bis zur Planetenbahn hinaus, so als in sich einheitliches, umgestaltetes Gebilde denken, sondern darinnen wirken in jeder Sphäre, wirken sehr reich gestaltete astralische, ätherische Kräfte. Also das heißt, jede dieser Planetensphären ist eigentlich in Wahrheit ein in sich reich gegliederter Organismus. Also das ist nicht so was wie wenn es einheitlich mit Wasser ausgefüllt wäre und mehr ist nicht drinnen, sondern das ist von sehr vielen feinen, sich verändernden, entwickelten, sich umgestalteten Strukturen im weitesten Sinne erfüllt. Also wenn man es von der ätherischen Seite betrachtet, kann man es ruhig Strukturen, Formkräfte nennen. Wenn man es von der seelisch-astralischen Seite hernimmt, ist es eben ein Zusammenspiel verschiedenster Seelenkräfte, die da miteinander in ganz spezifischer Weise wirken. Und eine Erkenntnis der Mars-Sphäre in Wahrheit heißt, alle diese Kräfte kennenzulernen. Nicht nur zu sagen, das sind die kriegerischen Kräfte. Das ist vielleicht eine Eigenschaft, dass sie bei uns hier auf Erden das Kriegerische erregen, aber das ist nur eine Winzigkeit im Grunde davon, also da ist sehr viel mehr noch drinnen. Und dem Ganzen seine Form zu geben, auch diese innerliche Durchgestaltung dieser ganzen Planetensphäre zu geben, das ist eben Aufgabe der Elohim vor allem. Und das wird auch insbesondere geschildert, also das hat sich schon angebahnt in den früheren Schöpfungstagen, aber jetzt am vierten Schöpfungstag ist das bereits im Wesentlichen abgeschlossen. Also die Geister der Form oder die Elohim sind einmal wichtig, um seine Planetensphäre zu bilden. Das Ganze hat aber auch eben eine innere Bewegung, dieses Gebilde. Also das ist ja nichts Statisches, sondern es ist inneren Veränderungen, Verwandlungen, gesetzmäßigen, oft auch periodischen Änderungen unterworfen. Und das ist eine Tätigkeit der Geister der Bewegung. Also die Elohim sind in Wahrheit die in jedem Moment aus dem Ganzen bestimmte Formen herauskristallisieren, wenn man kristallisieren, aber jetzt nicht im physischen Sinn, sondern als Hilfsausdruck dafür verwendet, dass eben wirklich klar durchgestaltete Formen im Seelischen einerseits entstehen, also das heißt ganz bestimmt geartete Seelenkräfte sich herausformen, die nach außen als ganz bestimmte ätherische Formkräfte erscheinen. Das ist die Tätigkeit der Geister der Form, aber dass sich das im Laufe der Zeit immer ändert, diese Formen wieder auflösen und dann neue herauskommen, also namentlich diese Verwandlung, wird geleitet durch die Geister der Bewegung. Also diese innere Beweglichkeit der Planetensphäre. Also die Dynamik ist, lösen in gewisser Weise immer wieder das auf, was die Geister der Form herauskristallisiert haben, aber kaum haben sie es aufgelöst, gestalten die Elohim, die Geister der Form, schon wieder neu und bilden neue Formen, die in einem gewissen Verwandtschaftsverhältnis mit den früheren stehen. Also es ist nicht so, dass was völlig Neues entsteht, sondern es hat einen gesetzmäßigen Zusammenhang. Eine gewisse Abspiegelung finden wir in der Entwicklung etwa der irdischen Lebewesen, wenn man nimmt die Metamorphose der ganzen Lebewesen, die man verfolgen kann, was dann die Evolutionstheorie auch sehr, sehr stark schildert. Das Richtige daran ist ja, dass es gewisse Formverwandtschaften gibt, die sich durchziehen von den niedersten Lebewesen bis zum Menschen herauf. Und dass es da also immer wieder gewisse Umgestaltung gibt. Das heißt ja trotzdem nicht, dass man vom Affen abstammen. Das ist dann nur die Fehldeutung. Und dass das alles nur Zufall ist, dass das so passiert ist. Das ist auch ein Blödsinn. Aber die Form Verwandtschaft und die Weiterentwicklung der Formen, die konsequente, ist da. Und diese immer wieder neuen Formen, die aber zugleich einen nächsten Entwicklungsschritt darstellen, das machen immer die Elohim. Und möglich ist es aber nur, dass das Alte wieder aufgelöst, beweglich gemacht wird, in Fluss gebracht wird, und das machen wieder die Geister der Bewegung. Also man könnte auch sagen, insbesondere wenn man betrachtet die Schöpfungstage und die Schöpfungsnächte, dann sind untertags an den Schöpfungstagen die Geister der Form tätig und kristallisieren jetzt ihre Formen heraus, und in der Nacht werden sie eigentlich durch die Dynamis wieder aufgelöst, wieder in Fluss gebracht, und am nächsten Tag bringen die Elohim etwas heraus, was jetzt eine nächste Stufe der Entwicklung ist. Dass das Alte im Grunde in sich behält, aber darüber hinausgeht. Nämlich in sich behält als Gesetzmäßigkeit und aber was Neues dazu noch macht. Also so, dass vom Schöpfungstag zu Schöpfungstag schon ein innerer gesetzmäßiger Zusammenhang ist. Also es ist nicht so, dass immer sagen, das war nichts, schmeißen wir es weg, fangen wir neu an. Da wird man dann immer wieder noch, immer den ersten Schöpfungstag immer wieder wiederholen. Da wird man nicht weiterkommen. Sondern das, was am ersten Schöpfungstag entstanden ist, wird zwar aufgelöst, geht aber vom geistigen Gehalt her nicht verloren, sondern erscheint am nächsten Tag nur eine Stufe höher gehoben. Und dann kommt noch ein Schritt dazu. Und vom zweiten auf den dritten Schöpfungstag wieder und so weiter. Also, dass diese Bewegung, auch dieser Wechsel, wenn man will, von Schöpfungstag und Schöpfungsnacht erfolgt, da stecken sehr stark die Dynamik ist dahinter. Sie sind nicht explizit in der Genesis erwähnt, aber sie sind drinnen, indem dieser Wechsel von Tag und Nacht auch erfolgt. Dann wirken auch die Kyriotetes mit, die Geister der Weisheit. Das ist die nächste Hierarchie, die darüber ist. Die Geister der Weisheit, die bilden sich jetzt von diesen ganzen Vorgängen ein Bewusstsein, das auf hoher kosmischer Ebene jetzt dem entsprechen würde, was wir durch unseren Astralleib erleben. Also unser niederes, traumartiges Bewusstsein, könnte man sagen. Das wird vermittelt für diese ganze Planetensphäre jetzt durch die Kyriotetes. Und die stecken auch dahinter, dass etwa dieses Erleben dann auch bis in das Bewusstsein der Geister der Form heruntergespiegelt wird. Aber wenn die Kyriotetes nicht da wären, würden die Elohim das gar nicht miterleben können. Also diese ganze Schilderung wäre nicht möglich. Die Throne das heißt, die Throne sind die Geister des Willens. Wille hat was auch mit Bewegung zu tun. Die sieht jetzt nicht, wie die Dynamik ist zuständig für die inneren Veränderungen der Planetensphäre, sondern sozusagen für die nach außen erscheinende Bewegung, die sich dann letztlich auch widerspiegelt in der äußeren Bewegung der Planetenkörper selber. Also das heißt, wenn wir die Planetenbahnen studieren und die Bewegung des Planeten studieren, in letzter Konsequenz stehen da die Throne dahinter. Da wird es dann so ganz deutlich, diese äußere Bewegung. Das heißt, die Bewegung der Planetensphäre im Verhältnis zur restlichen Sternenwelt, könnte man sagen. Die Dynamis sind nur für das Innere zuständig, nicht wie sich das in Beziehung setzt zum Äußeren, sondern nur das Innere gestalten. Also wenn man es mit Menschen vergleichen könnte, während die Dynamo ist zuständig, weiß ich nicht, wie sich darin das Herz bewegt und der Blutkreislauf bewegt und die Drohne wären zuständig dafür, wie wir unsere Gliedmassen nach außen bewegen. Wenn dem sich das Blut drinnen bewegt, kommen wir noch nicht irgendwie vom Fleck weg, da bleiben wir immer am selben Fleck. Dass wir uns also auch äußerlich in der Welt bewegen können, sind tatsächlich im Grunde in Wahrheit auch bei uns die Drohne, stecken irgendwo dahinter. Dass das wirklich alles funktioniert, stecken also diese hohen geistigen Wesenheiten auch mit dahinter. Wenn die nicht da wären, wird das gar nicht funktionieren. Also das heißt, dass wir unseren Willen entfalten können, hängt mit den Drohnen zusammen und im großen kosmischen Maßstab ist das, wirken sie dasselbe für die Planetensphären als Ganzes. Planetensphären sind im Grunde auch nichts anderes als ganz große Wesenheiten im Vergleich zu uns. Wir sind ganz kleine Wesenheiten, die sind ganz große Wesenheiten und noch mit dem Nachsatz könnte man sagen, anstatt dass wie bei uns, wir unterscheiden Wesensglieder wie physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, sind das gleich ganze Hierarchien, die dort sozusagen dieses Gesamtwesen ausmachen. Also eine Planetensphäre besteht im Grunde aus dem Zusammenwirken der Geister der Form, der Geister der Bewegung, der Geister der Weisheit, der Geister des Willens, und zwar ganz bestimmter für jede Planetensphäre. Und ja, die vier sind es im Wesentlichen. Die könnte man in gewisser Weise sogar vergleichen, also mit unserem physischen Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Wobei das Ich dann korrespondieren würde mit den Thronen, die Geister des Willens. Und tatsächlich ist es bei uns auch der Wille, in dem das Ich am stärksten wirksam wird, nicht im Denken. Das Denken ist eigentlich der andere Pol. Also unser Ich wird am stärksten dort wirksam, wo wir wirklich ins Tun übergehen. Nicht, wo wir uns irgendwelche Gedanken ausspintisieren. Die sollen schon auch dabei sein, aber im Tun erwacht das Ich in Wahrheit. Oder wirkt, sagen wir mal, wirkt. Ob es erwacht, ist eine andere Frage. Meist schlafen wir im Willen sehr stark und wissen gar nicht, warum wir das und wie das alles kommt, dass wir es so tun. Also namentlich dort, wo wir auf unser Schicksal zueilen, also auf den berühmten Ziegelstein, der uns dann am Kopf fällt oder so, jetzt banal ausgedrückt, das ist eigentlich der Wille unseres Ich, dass wir genau im rechten Moment dorthin laufen und dass uns das trifft und unser Leben vielleicht ganz durcheinander wirbelt, aber uns in Wahrheit gerade dadurch dorthin bringt, wo wir schicksalsmäßig aus unserem wirklichen Ich hinwollen und hin müssen. Und was wir uns alles das vorher gedacht haben im Leben, was vielleicht ganz anders war, das ist eine reine Spintisiererei, die mit unserem Ich in Wahrheit gar nichts zu tun hat. Also wir täuschen uns also so oft. Dann sage ich meistens, dass die Menschen haben von ihrem Ich im Grunde gar keine Ahnung. Sie machen sich alle möglichen Gedanken über sich selber, die aber mit ihrem Ich nichts zu tun haben. Also am deutlichsten erkennt man das Ich im Schicksalsgeschehen, in dem Schicksal, das einem trifft oft in der Weise, dass man sagt, na, eigentlich mag ich das aber überhaupt nicht. Also wenn ich mir es irgendwie aussuchen könnte, möchte ich, dass das alles ganz anders laufen würde. Aber nein, gerade da steckt unser eigenes Ich am allerstärksten drinnen. Und als zweitstärkstes drückt es sich aus, überhaupt in der Charakteristik unserer Bewegungen, in der Art, wie wir gehen, in unserem Schritt, in der Gestik. Da, wenn man dafür wirklich einen Blick hat, dann kann man darin das Ich des Menschen erkennen. Vielleicht sogar die Anregung finden, in eine frühere Inkarnation hineinzuschauen. Steiner schildert das oft, wie sie einer die Nasen putzt. Das war da eigentlich der Anstoß zu erkennen, was war die frühere Inkarnation von dem. Und was der in seinen philosophischen Werken niedergeschrieben hat, das ist dafür völlig irrelevant. Das ist nett und interessant vielleicht, aber auf sein Ich kann man daraus am allerwenigsten schließen. Also gerade aus diesen Dingen, die wir entweder nicht beachten, weil bitte, wer kennt zum Beispiel schon seine eigene Art zu gehen, wirklich bewusst? Am ersten können wir, wenn wir aufmerksam sind, bei einem anderen noch beobachten irgendwie. Aber auch da schauen wir meistens gar nicht hin, wir sind leider, geht halt ein bisschen komisch und da weniger, aber wir sind meistens gar nicht sehr wach dafür. Aber gerade wenn man das an anderen Menschen immer wieder lernt, bewusst zu beobachten und nicht zu spekulieren jetzt irgendwas, schon gar nicht über frühe Inkarnationen, aber nur die Art der Bewegung, des Schrittes, des Ganges, der Haltung und so weiter auf sich wirken zu lassen, das wirklich zum inneren Bild zu machen, das man mit sich trägt, dann erfährt man sehr viel über den Menschen im Laufe der Zeit. Ohne dass man spekuliert, das Bild fängt irgendwann an zu sprechen. Und wie gesagt, nicht, dass man dadurch gleich einen Einblick in die frühere Inkarnation hat, aber man erfährt zumindest sehr viel. Und man erfährt sehr viel, was zumindest als Wirkung aus einer früheren Inkarnation herüberkommt. Also man erkennt dann viele Dinge in seiner Bewegungscharakteristik, wo man ganz klar sagen kann, das ist Folge von einem früheren Erdenleben. Ich kann zwar nicht sagen, wie das genau abgelaufen ist, aber das stammt nicht von da, von jetzt. Das ist zum Beispiel das, was in unserem Mysteriendrama da geschildert wird von dem Maler Johannes Thomasius, wie er dann den Professor Capesius malt und sagt, er konnte dieses Bild, das so treffend, also die Seele, den Charakter dieses Menschen ausdrückt, nur deshalb malen, weil ihm darin aufgeleuchtet sind die Wirkungen eines früheren Erdenlebens, in das er zwar selbst noch nicht hineinschauen konnte, er kann also nicht sagen, na, der hat im Mittelalter da und dort gelebt, das offenbart sich dann erst im zweiten Drama irgendwo, aber er war sich ganz klar bewusst, dass er gewisse Gesichtszüge auch, die er durch die Mimik auch sich bilden, wie die Wirkung einfach eines früheren Lebens sind. Und dafür kann man sich einen gewissen Blick schon aneignen. Also unterscheiden zu lernen, auch in der Betrachtung eines Menschen, was ist jetzt einfach wirklich durch die unmittelbare Gegenwart bewirkt, ist ja durchaus auch manches, und beziehungsweise durch die Vererbung und so weiter, auch das spielt alles eine Rolle. Aber es kommt das, was das eigentliche Ich prägt, was die eigentliche Individualität ausmacht, das kommt ja aus den früheren Erdenleben hinein. Und das prägt den Gang, die Gestik, die Mimik und damit dann natürlich mit der Zeit auch die ganzen Gesichtszüge irgendwo. Und daraus spricht das Ich. Daraus spricht es wirklich. Und ob er Hofrat ist oder nicht, das ist relativ uninteressant dafür. Ich meine, für uns da zum Leben ist interessant vielleicht, weil als Hofrat verdient man vielleicht mehr als ein Straßenkehrer, aber das, also es hat seine Annehmlichkeiten und will nicht über Hofräte schimpfen, aber mit der Individualität hat das nichts zu tun. Also es kann ein Müllkübel ausleeren, kann eine wesentlich höhere Individualität unter Umständen sein als einer, der im Ministerium sitzt. Ich meine, oft ist es sogar so, dass große Eingeweihte, wenn sie durch die Welt gehen und die Gnade haben, diesmal nicht öffentlich wirken zu müssen, als äußerlich ganz einfache Menschen durch die Welt. Das heißt, sie haben keinen besonders herausragenden Beruf, was ganz Durchschnittliches. Wenn man ihre Lebensgeschichte anschaut, passiert nichts besonders Dramatisches. Er steht nicht jede Woche in der Zeitung, na genau, das will er ja vermeiden. Und dahinter steckt eine Individualität, die man aber dann doch erkennen kann an der Art, wie er geht, an der Haltung, an der Gestik, trotzdem er vielleicht Mistkübel ausleerer ist. Also sagt nichts, dieses Äußere. Also das trennen zu können, dafür den Blick zu entwickeln. Und da sind unsere starke Hilfe eben die Throne dabei, die also uns sozusagen die Kraft geben, das wirklich bis ins Physische hinein umzusetzen. Nicht wahr? Unser Ich alleine hätte nämlich gar nicht die Kraft, das bis ins Physische hinein einzuprägen. Da müssen schon die Throne mitwirken. Die waren schon am alten Saturn damit beschäftigt, bis ins Physische hineinzubilden, haben da die Grundlage unseres physischen Leibes als reinen Wärmekörper damals geliefert und die sind es, die bis heute bis ins Physische hineintragen, die Wirkung unseres Ich. Das heißt, die Entscheidung, was passieren soll, sozusagen liegt zwar im Ich, aber damit sie das in die Tat wirklich umsetzt und endlich einmal dieser physische Körper in Bewegung kommt, dazu braucht man die Hilfe der Drohne. Und so brauchen die Planetensphären die Drohne, damit sie, wenn man so will, nach außen aktiv werden können. Also dass sie eine nach außen sichtbare, spürbare Bewegung entfalten können, durch die sie sich in wechselnde Verhältnisse zu den anderen Planetensphären setzen. Sonst wäre das Ganze als ein statisches Gebilde. Zwar jede Planetensphäre in sich von vielen Strömungen und Veränderungen durchzogen, aber äußerlich würden sie immer in einem statischen Verhältnis zueinander stehen, in einem unveränderlichen. Aber sie sind in ständiger Bewegung gegeneinander. Und das machen einmal die Drohne. Allerdings wäre das Ganze eine ziemlich chaotische Bewegung, wenn nur jede einzelne Planetensphäre ihren Eigenwillen da entfalten würde, mit Hilfe der Drohne. Also die Drohne wirken da ungefähr, also das, was bei uns das Ich mit Hilfe der Drohne wirkt, sind dort die Drohne selbst, aber sie könnten sich aus eigener Kraft oder können sich aus eigener Kraft nicht wirklich in das richtige Verhältnis zu den anderen Planetensphären setzen. Also dazu bedarf es noch höherer geistiger Wesenheiten, und das sind die Cherubim. Die Cherubim sorgen also dafür, dass in dem ganzen System eine gewisse Ordnung entsteht, sodass die Kräfte dieser einzelnen Planetensphären in fruchtbarer Weise zusammenwirken. Das machen erst die Cherubim, also das sind ganz hohe Wesenheiten. Und zuletzt, sagt Rudolf Steiner, wirken auch noch die Seraphim. Durch die Seraphim kommt so etwas wie eine Art bewusste Kommunikation, wenn wir es in unserer Sprache übersetzen würden, zwischen den Planetensphären zustande. Also sie setzen sich nicht nur in eine geordnete Zusammenarbeit durch die Cherubim, sondern sie kommen wirklich in eine Art, nennen wir es Gedankenaustausch, oder Steiner sagt, ja eigentlich, was die Seraphim machen für die Planetensphären, ist dasselbe, was wir als Menschen durch die Sprache machen, wenn wir miteinander kommunizieren. Also die Planetensphären sprechen in gewisser Weise miteinander mit Hilfe der Seraphim. Ja, es geht sogar weiter. Rudolf Steiner schildert das ja in verschiedenen Vorträgen immer von ein bisschen anderen Blickwinkel. Diese Seraphim sorgen sogar dafür, für die Kommunikation zwischen einzelnen Planetensystemen. Steiner sagt nämlich durchaus, unser Planetensystem ist nicht das einzige, das es gibt. Es gibt viele Planetensysteme. Das heißt nicht, dass dort überall so physische Wesen herumlaufen wie wir, aber geistige Wesenheiten gibt es auch dort. Anders geartet als bei uns. Und es gibt eine Kommunikation zwischen diesen Planetensystemen, die auf verschiedenen Entwicklungshöhen stehen, alles Mögliche. Und für diesen Austausch sorgen auch die Seraphim. Also nicht nur innerhalb der Planetensphären eines Planetensystems, sondern auch darüber hinaus. Also wir sehen dadurch auch, dass dieses Bild, das Rudolf Steiner da zeichnet, durchaus auch nicht nur so ist, dass wir nur unser Planetensystem betrachten. Ich meine, es ist zwar die Hauptkonzentration darauf, glaube ich, ist schon schwer genug, dass wir uns da zurechtfinden und das kennen, aber er sagt auch nicht, dass das das Einzige ist, das es gibt. Also es gibt durchaus andere Planetensysteme, auch mit denen aber unser Planetensystem in geistigem Kontakt steht und in gewissen Zusammenwirken auch steht. Also das ist halt eine höhere Einheit dann. Aber wir brauchen uns zunächst also weniger darum kümmern und brauchen jetzt weniger schauen, ob die kleinen Karina Männlein von dort zu uns kommen. Das ist ist also vielleicht weniger interessant. Also wir sehen, dass alle Hierarchien eigentlich zusammenwirken, um das zusammenzubringen, was hier in der Schöpfungsgeschichte geschildert wird. Und im Grunde sind die Geister der Form, die Elohim, von denen in der Genesis gesprochen wird, dort sogar die Untersten. Die Untersten, aber die, die halt an der äußersten Front, könnte man sagen, arbeiten dort, wo das Ganze als Form im Seelischen zunächst einmal sichtbar wird. Und darum spricht die Genesis von ihnen vorwiegend und die anderen stehen sozusagen unsichtbar dahinter. Aber ohne sie würde das Ganze nicht funktionieren. Jetzt sind wir noch immer nicht bei den einzelnen Planeten. Ich schleppe das schon seit drei Vorträgen immer herum und schiebe es immer weiter. Ich glaube, ich muss es noch einmal weiterschieben. Aber das nächste Mal gehen wir das wirklich an. Dann werden wir auch endlich auf Hakochabim kommen. Die schönen neuen Worte, die es da drinnen gibt. Aber man muss es ein bisschen spannend machen. Fortsetzung folgt noch nicht. Danke.